Deutschlandfunk Kultur Religionen.
Herzlich willkommen zu dieser Folge des Religionen-Podcasts. Ich bin Kirsten Dietrich. Es geht in dieser Folge um ein großes Versprechen und die ernüchternde Realität. Gottes Liebe für alle Menschen unterschiedslos. Das ist das große Versprechen von Religion. Da aber Religionen immer von Menschen getragen werden, die in ihrer jeweiligen Zeit leben, sind sie eben meist nicht der Himmel auf Erden, sondern ganz reale Abbilder dessen, was unter Menschen gut läuft und was eben auch schlecht. Rassismus zum Beispiel.
Letztendlich muss Kirche auch zukunftsfähig bleiben. Und da muss ich nicht mal rassismuskritisch sein. Da kann ich alleine mal betriebswirtschaftlich draufschauen auf die Kirche, wie weiß diese Kirche ist und wie plural unsere Gesellschaft ist. Wenn ich mir vor Augen führe, dass 41% aller Kinder unter 6 Migrationsgeschichte haben, dann muss relativ schnell klar werden, wenn wir ständig darüber reden, dass Menschen die Kirche verlassen und austreten, dass wir diese Generation in den Blick nehmen müssen und dass wir uns aufgrund dessen mit unserem Rassismusproblem in der Kirche zwangsläufig auseinandersetzen müssen.
Kirche und Rassismus, darüber habe ich mich mit der Theologin of Color Sarah Wetscherer unterhalten. Wir starten in diese Stunde mit nur scheinbar menschenfreundlichen Taufen ehemaliger Sklavinnen und Sklaven. Wir reden darüber, wie Jesus zu einem weißen Mitteleuropäer wurde. Wir schauen auf die herrschaftliche Botschaft rund um die Kuppel des wiederaufgebauten Berliner Stadtschlosses. Und wir verfolgen eine fast vergessene muslimische Auseinandersetzung mit Sklaverei. Also ein umfassender Blick auf Religion und Rassismus. Es gehört zu einer der deutschen Lebenslügen, dass man hierzulande kaum etwas mit Kolonialismus zu tun gehabt habe und schon gar nichts mit der Versklavung afrikanischer Menschen. Das war natürlich nicht so. Schon lange bevor Deutschland einen eigenen Anteil am afrikanischen Kontinent einforderte, waren deutsche Händler, war deutsches Geld im Sklavenhandel beteiligt. Nur eben indirekt, nicht unter offener Flagge. Womit sich das belegen lässt? Unter anderem mit Taufpredigten aus dem 17. Jahrhundert. Denn schon vor rund 400 Jahren wurden immer wieder, vor allem an den Höfen der Herrschenden, Menschen getauft, die im Zuge von Sklavenhandel in deutsche Lande gekommen waren. Die Pfarrer wiesen gerne und ausführlich in ihren Taufpredigten darauf hin. Wir wiederholen einen Beitrag von Gunnar Lammer-Türk, der sich mit diesen Taufen im Angesicht des Rassismus befasst hat.
Zumeist versammelte sich die Taufgesellschaft im Hause des Taufpaten. Von dort begab man sich unter Glockengeläut, manchmal unter dem Klang von Trompeten und Posaunen in die Kirche. Den Statuswechsel betonte man in Altdorf. Hier liefen in der Prozession hin zur Kirche erstmal vorne die Männer und dahinten die Frauen. Und dazwischen, getrennt von beiden Gruppen, lief, und das ist jetzt ein Zitat aus dieser Taufpredigt, die Möhrin ganz alleine.
Die Historikerin Renate Dürr zitiert aus einer Predigt, gehalten bei der lutherischen Taufe einer Möhrin genannten afrikanischen Sklavin am 20. Februar 1688 in Altdorf bei Nürnberg. In die deutschsprachigen Länder gelangten Sklaven aus Afrika damals über hiesige Kaufleute, die am Sklavenhandel beteiligt waren. Auch aus den Kriegen gegen das Osmanische Reich wurden Kriegsgefangene als Sklaven hierher gebracht, wobei es sowohl Afrikaner als auch Bewohner des Osmanischen Reichs gab, die freiwillig in deutsche Länder gekommen waren. Mohren nannte man die einen, Türken die anderen, und ihre Taufe entsprechend Mohren oder Türkentaufe. Wie ihr vorheriges Leben aussah, davon erfuhr die anwesende Gemeinde in der Taufpredigt.
Von Krieg, Verschleppung und Sklaverei, von Männern und Frauen und Kindern berichten alle Predigten ausführlich und nicht selten in drastischen Bildern. Sie gelten als unabdingbare Voraussetzung für die göttliche Gnade, mit denen diese Menschen aus ihrem früheren Unglauben und der Gewalt des Teufels erlöst worden seien.
Außerdem gab es im Gottesdienst ein Examen, in dem die Täuflinge Auskunft über den christlichen Glauben geben mussten und über ihre vorherige Religion. Waren sie Muslime, hörte die Gemeinde freilich standardisiert und einstudiert etwas über den Islam, über Mohammed als Heilsmittler, die Bedeutung von Jesus im Islam und über muslimische Paradiesvorstellungen. Das neue Leben, in das sie mit ihrer Taufe eintraten, wurde durch symbolische Akte verdeutlicht.
So umwickelte man in Erfurt den Täufling mit 3 verschiedenfarbigen Bändern. Das rote Band, das man dem Täufling um den Bauch wickelte, sei als Zeichen der Liebe, des Friedens und der Vollkommenheit des blutigen Verdienstes Jesu Christi zu begreifen. Das schwarze Band, mit dem die Hände gebunden wurden, galt als Zeichen für das Kreuz und die Buße. Grün umwickelte man die Arme. Diese Farbe stehe für die Hoffnung. Zuversicht und Stärke, erläuterte der Pfarrer.
Im gesamten Taufgottesdienst sollte der Triumph des lutherischen Christentums über den als falsch angesehenen vorherigen Glauben zum Ausdruck kommen. Zugleich dienten die Taufen der Fremden der Ermahnung der Gemeinde. So sagte der Württemberger Pfarrer Samuel Olsperger in der Predigt zur Taufe eines Afrikaners am 1. März 1716:
Gott will uns unbekehrte Christen mit unserem unchristlichen Christentum durch solche Beispiele schamrot machen. Er will uns darauf hinweisen, dass das Christentum nicht im bloßen Namen, in leeren Worten und Gebärden, in Vernunft und rein äußerlicher Ehrbarkeit besteht, sondern in göttlicher Kraft, Weisheit und in der Gewissheit im Heiligen Geist, der uns zu allem Guten drängt und vom Bösen wegführt.
Die Predigten der lutherischen Taufgottesdienste des 17. und 18. Jahrhunderts wurden gedruckt. Als so bedeutsam galten die Taufen der Fremden. Es erhöhte die Reputation, Pate oder Patin bei solch einer Taufe zu sein, und mit den Taufen selbst schmückten sich lutherische Herrschaften. Die Historikerin Renate Dürr nennt als Beispiel die Eheschließung der Tochter des Herzogs von Schleswig-Holstein-Gottorf, Sophia Augusta, mit Fürst Johann von Anhalt.
Diese Hochzeit fand im Jahre 1649 statt und dauerte dann 10 Tage und bestand aus allen nur erdenklichen Feierlichkeiten. Feuerwerke wurden gezündet, Turniere veranstaltet, Ballette getanzt, Komödien gespielt und eben auch 2 Perser getauft. Mit dieser Taufe konnte die Schleswig-Holstein-Gottorfer Herrschaft ihre Weltläufigkeit und ihre christliche Gesinnung zur Schau stellen.
Der zur Schaustellung dienten auch die sogenannten Hofmohren. Häufig zuvor getauft, zierten sie als Trommler und Trompeter deutsche und europäische Höfe im 17. und 18. Jahrhundert, in deren Wettstreit um tatsächliche oder nur vorgebliche Weltläufigkeit und als Beweis ihres Reichtums.
Ob es das war, was Jesus meinte, als ihm im Matthäusevangelium der Auftrag zugeschrieben wurde, lehret alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes? Ich spreche gleich mit einer Theologin, die da Zweifel und Kritik anmeldet. Religion und Rassismus, das ist unser Thema heute. Ein schwieriges Thema. Dazu möchte ich jetzt mit Sarah Wetscherer sprechen. Sarah Wetscherer ist Theologin, Pädagogin und bei der Vereinten Evangelischen Mission mit Sitz in Wuppertal zuständig für Bildung und globales Lernen. Und im letzten Monat ist ihr Buch erschienen, das heißt, Wie ist Jesus weiß geworden? Mein Traum von einer Kirche ohne Rassismus. Schön, dass Sie da sind.
Ja, danke. Ich freue mich, hier zu sein.
Worum es Ihnen geht, das haben Sie eigentlich schon zusammengefasst darin, wem Sie neben Ihren Großeltern und den Kindern Ihr Buch gewidmet haben. Das ist nämlich für all die, die in der Kirche Schmerz erfahren mussten, obwohl ihnen das Gegenteil versprochen wurde. Das heißt, Sie zielen direkt aufs Selbstbild der Kirche, dass die Kirche nämlich ein guter Ort ist, ein Safe Space für alle, die Schutz brauchen. Für mich war sie das, aber ich bin eben auch weiß. Wie safe war die Kirche für Sie?
Ja, Sie sagen es schon, Kirche sieht sich selbst als safer Space. Hier sind alle willkommen und wir sind alle gleich. Das hört man in der Kirche nicht selten. Ich habe erlebt, dass sie das ist, solange man in die Norm passt. Wenn man heterosexuell weiß und gebildet ist, hat man da gute Chancen, glaube ich. Aber sobald man nicht der mehrheitlichen Norm entspricht, wird man anders behandelt. Meist ist es gut gemeint und genau das macht es eigentlich so schwierig, auch das zu kritisieren.
Das Symbol für Rassismus, den die Handelnden selbst gar nicht bemerken, ist ja das zentrale Glaubenssymbol eigentlich, nämlich Jesus am Kreuz. Da hängt in den Abbildungen in der Regel ein weißer Westeuropäer, obwohl der biblische Befund ja etwas ganz anderes nahelegt.
Ja, ganz genau. Also wenn man sich die biblischen Figuren anguckt, dann merkt man doch eigentlich ziemlich schnell, wenn man darüber nachdenkt, wo die Handlungen stattgefunden haben, dass diese Menschen eigentlich nicht so weiß sein können, wie wir sie häufig abbilden oder auch im Kopf haben.
Und Warum lässt sich das so schwer verändern? Ich meine, das ist ja in den Kirchen oder auch in der Bibelwissenschaft eben klar, dass das Bild nicht stimmen kann. Und schon vor 100 Jahren musste Max Liebermann ein Bild ummalen, auf dem er Jesus als jüdischen Jungen darstellte. Und heute sind es zum Beispiel die Kinderbibeln, die eben die weißgespülten Bilder weitertragen. Warum ist die Veränderung so schwer?
Ja, also der weiße Jesus, der ist nicht ganz zufällig entstanden. Anfangs, da war es nicht so wichtig, dass man Menschen realitätsnah beschreibt und darstellt, sondern dass ihre Funktion dargestellt wird. Und man wollte symbolisieren, dass Jesus eben ein Herrscher war. Also stellte man ihn ähnlich wie Zeus dar. Das mitteleuropäische Aussehen, das kam dann im Mittelalter den Menschen auch wieder ganz gelegen, weil er dadurch eben, wie Sie gerade schon sagten, weniger jüdisch ausgesehen hat. Und auch in der Kolonialzeit und letztendlich dann sogar auch in der NS-Zeit bediente man sich gern des Bildes des weißen Jesus. Und so bekam er eben eine absichtsvolle Dimension, die da lautet, weiß sind die Herrschenden.
Andererseits ist ja ein bisschen so auch der Clou der Erlösungsvorstellung im Christentum, dass Gott eben in Jesus ein konkreter Mensch geworden ist. Das heißt, man kann die Vorstellung vielleicht genauer ans historische Setting anpassen, man kann sie aber jetzt nicht völlig von durch Rassismus geprägten Diskursen lösen.
Ja, ganz genau, so ist es. Also man kann es nicht ganz lösen, weil es eben genau diese koloniale Vorgeschichte hat und die ist nicht wegzudenken.
Wie wichtig ist Ihnen das Bild von Jesus?
Das ist mir schon wichtig und auch eben die korrekte Darstellung, weil ich mich selbst als Kind of Color in der Kirche zurückerinnere und ich mich nie repräsentiert gesehen habe in der Kirche. Nicht in Kinderbibeln, nicht in Darstellungen, dafür aber eben auf Spendenplakaten und als hilfsbedürftig. Und deswegen finde ich es ganz, ganz wichtig, dass Kinder of Color sich auch repräsentiert fühlen, wo sie denn auch eigentlich repräsentiert waren, nämlich zu Zeiten der Bibel und in der Bibel. Wenn wir bedenken, dass unsere Gesellschaft aus 41% Kindern mit Migrationsgeschichte besteht, dann ist das eine große Anzahl als Kindern, die es ja verdient haben, auch repräsentiert zu werden in unserer Kirche, um eben auch nochmal anders willkommen bzw. willkommen da zur Mitgestaltung auch eingeladen sind.
Hat der Rassismus in den Kirchen eine eigene Sprache oder eine besondere Ausprägung?
Ja und nein. Also natürlich gibt es in der Kirche ganz offenen Rassismus. Auf den beziehe ich mich aber weniger, denn der wird natürlich, und es ist auch gut so, öffentlich an den Pranger gestellt. Aber viel schwieriger ist es, den Rassismus zu enttarnen, der im Deckmantel der Nächstenliebe daherkommt. Das Narrativ schwarz sind die Armen und weiß sind die Helfenden, das lieben wir in der Kirche. Wie ich gerade schon angedeutet habe, wir helfen so gerne und deswegen sind Menschen of Color auch schon auch sichtbar in unserer Kirche, auf Fairtrade-Produkten, auf Spendenplakaten, in unseren Fürbittengebeten, in der Diakonie. Sie sind eben als Hilfsbedürftige willkommen. Ich sehe aber kaum Menschen of Color, die wirklich auch Kirche mitgestalten, die repräsentiert werden in bildlichen Darstellungen, als Mitgestalter in Leitungsgremien, im Pfarramt selbst. Da kommen sie eben weniger vor. Sie kommen vor auf Gemeindefesten und können ihr exotisches Essen beisteuern oder also vermeintlich exotisches Essen oder durch musikalische Beiträge sich einbringen. Aber wirklich als Mitgestalter auf Augenhöhe, da fehlt es uns an Menschen of Color.
Wenn man gemein ist, könnte man sagen, es bildet vielleicht aber auch genau das die Situation in den Gemeinden ab. Denn weißere Orte als evangelische Kirchengemeinden zum Beispiel kenne ich kaum.
Ja. Total. Also wenn ich durch die Innenstadt gehe, sehe ich ganz andere Menschen als die Menschen, die mir sonntags morgens im Gottesdienst begegnen.
Mit diesem wohlmeinenden Rassismus von denen, die es ja nur gut meinen, können Sie da schwerer oder leichter mit umgehen als mit dem Rassismus derer, die sich eben aktiv fürs Hassen entschieden haben?
Ich empfinde es als schwerer, weil Hilfe und gut Gemeintes in Frage zu stellen, das scheint mir doch an vielen Stellen in der Kirche ein großes Tabu zu sein. Die Absicht, die steht immer im Vordergrund und verhindert eigentlich eine selbstkritische Auseinandersetzung dieser guten Absichten. Also, dass gut gemeint nicht immer gut ist, das wissen wir eigentlich. Aber vielleicht mache ich das mal an einem Beispiel fest. Wenn ich zum Beispiel durch einen Unfall jemandem ein Bein breche und es keine böse Absicht war, sondern eben ein Unfall, dann würden wir uns eigentlich immer erst um das gebrochene Bein kümmern und nicht um die Person, die das Bein unbeabsichtigt gebrochen hat, weil die jetzt Schuldgefühle hat oder empört ist über den Unfall und so weiter. Bei Rassismus machen wir es aber genauso. Wir lassen das Bein häufig links liegen und kümmern uns um die UnfallverursacherInnen.
Also, dass die von Rassismus betroffene Person dann noch jemanden trösten muss, sozusagen, der oder die sie verletzt hat.
Ja, ganz genau, ganz genau. Mhm.
Sagen Sie deswegen, dass man in den Kirchen eigentlich weniger über schwarze Menschen reden müsste und vielmehr über weiße Menschen und übers Weißsein?
Ja, wenn ich jetzt in dem Bild bleiben würde, die Schuldgefühle der UnfallverursacherInnen. Das sind ja auch echte Gefühle. Und ich glaube, wir müssen einen Weg finden, wie wir uns um das gebrochene Bein kümmern können und gleichzeitig die UnfallverursacherInnen in den Blick nehmen und uns auch um ihre Gefühle bezüglich der Unfälle kümmern. Also wir dürfen nicht auf der anderen Seite vom Pferd fallen und uns nur jetzt um das Bein kümmern, sondern dürfen die andere Person auch nicht ganz da stehen lassen, weil das sind ja echte Gefühle auf allen Seiten. Menschen of Color sind negativ von Rassismus betroffen und dadurch benachteiligt. Weiße Menschen sind durch das System bevorteilt. Aber letztendlich haben wir uns alle unsere Rolle in dieser Welt nicht ausgesucht. Auf allen Seiten gibt es, glaube ich, echten Schmerz.
Ich selber bin in der evangelischen Jugend groß geworden und vieles, was wir damals als zum Beispiel eine Weltengagement gemacht haben, das ist im Rückblick zutiefst peinlich und fragwürdig. Und doch hat mir das auf der anderen Seite auch die Augen geöffnet und mich vielleicht sogar politisiert auf eine Art, wie das sonst auf dem Dorf außerhalb der Kirche gar nicht möglich gewesen wäre. Und ich erzähle das jetzt nicht, weil ich mir von Ihnen irgendwie eine Absolution für meine weißen Schuldgefühle erhoffe oder so, sondern ich erzähle das als Hintergrund meiner Frage an Sie, als jemand, die sich eben zum Beispiel im Rahmen der Vereinten Evangelischen Mission mit Bildung befasst. Wie kann man gerade in der Kirche aufgreifen, dass Lernen eben selten beim Idealzustand anfängt, sondern immer über Umwege geht und immer schon in bestimmten, eben von Rassismus geprägten Situationen stattfindet und anfängt?
Also ich glaube, dass der Austausch da ganz, ganz wichtig ist. In der Vereinten Evangelischen Mission bieten wir Bildungsformate häufig nur gemeinsam an. Also mit Menschen aus Asien, Afrika und Deutschland zusammen. So werden gleich unterschiedliche Perspektiven deutlich. Wenn Sie jetzt von Ihren Erfahrungen der evangelischen Jugend berichten und Menschen aus Asien und Afrika dann mit in so einem Bildungsformat, sag ich mal, sitzen und erzählen, wie sie das wahrnehmen, als ausschließlich Hilfsbedürftige wahrgenommen worden zu sein, dann macht das, glaube ich, ganz, ganz viel. Also Begegnung und Austausch ist da unheimlich wichtig, dass wir einander zuhören und dadurch eben auch gut gemeinte Absichten nutzen, um es auch wirklich gut zu machen. Also, dass wir viele engagierte Menschen in der Kirche haben, das ist ja toll, das ist eine gute Voraussetzung. Aber da jetzt einen Bogen zu kriegen, um diesen Willen und dieses Engagement auch so zu nutzen, dass wir rassismussensibel werden, das können wir, glaube ich, wenn wir einander zuhören und unterschiedliche Perspektiven hörbar machen.
Sie ziehen ja ein ziemlich ernüchterndes Fazit, dass es nämlich nicht viele Orte innerhalb der Kirche gibt, an denen Sie sich wirklich richtig wohlfühlen. Warum arbeiten Sie trotzdem in der Kirche?
Ich finde das gar nicht so ernüchternd. Ich habe nicht viele Orte, aber ich habe ja diese Orte. Und die lassen mich wirklich hoffen, dass es genug Menschen gibt, um daran zu erinnern, wie Kirche ursprünglich gedacht war. Kirche war nämlich nie monokulturell gedacht. Die ersten Gemeinden, die wurden von Paulus im Neuen Testament gewarnt, dass sie sich nicht spalten sollten, weil eben ganz unterschiedliche Menschen zusammenkommen. Und wenn ich in die Bibel blicke und mir anschaue, mit wem Gott Geschichte schreibt, dann waren es immer Menschen, die am Rande standen. Es war nie die Dominanzkultur. Und das glaube ich wirklich zutiefst. Das hat mich schon mein ganzes Leben lang auch an Gott und an dem christlichen Glauben fasziniert. Und dafür will ich einfach laut werden, dass sich die gesamte Kirche daran erinnert und dafür eintritt.
Wie ist Jesus weiß geworden? Die Theologin und Pädagogin Sarah Wetscherer träumt von einer Kirche ohne Rassismus. Herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Sehr gerne. Danke auch für die Fragen.
Wenn Sie mehr lesen möchten, was sich unbedingt lohnt, das Buch von Sarah Wetscherer ist erschienen im Patmos Verlag. 200 Seiten kosten 19 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Noch kann sie von einer Kirche ohne Rassismus nur träumen. Das hat Sarah Wetscherer gerade erzählt. Die Realität sieht anders aus. Da wurde in Berlin an zentraler Stelle das Stadtschloss der Preußen wieder aufgebaut. Innen drin soll es mit dem Humboldt-Forum divers und weltoffen zugehen, aber außen wurde die alte Pracht rekonstruiert, bis auf genau die eine Fassade, die man von der Straße aus nicht so leicht sieht. Was zum Entsetzen vieler mitrekonstruiert wurde, war die Kuppel, die Preußenkönig Friedrich Wilhelm IV. Dem Schloss nachträglich aufsetzen ließ. Inklusive christlichem Kreuz und inklusive eines vom König selbst zusammengebastelten Bibelverses, in dem alle Welt die Knie vor Jesus beugt. Was ist das? Steingewordene Schizophrenie? Symbol der Unbelehrbarkeit? Koloniale Überlegenheitsgeste? Oder einfach Neudeutung der Geschichte? Matthias Bertsch hat nachgefragt.
Ein Freitagnachmittag im März auf der Dachterrasse des Humboldt-Forums. Aus einigen Lautsprechern ertönt plötzlich ein Lied, zur Verwunderung der Besucher.
Völlig überraschend, auf dem Dach des Schlosses so eine Musik auf diese Weise geliefert zu bekommen, das ist nun ganz außergewöhnlich. Ich finde das toll. Mehr weiß ich dazu nicht.
Mehr kann man auch kaum wissen, denn es gibt nirgendwo einen Hinweis auf die Klanginstallation von Emeka Ogbo. Der nigerianische Künstler hat das traditionelle Volkslied Nene Udu als Gegenentwurf zum Kreuz auf der benachbarten Kuppel inszeniert. Das christliche Symbol sei ein Instrument der kolonialen Herrschaft Europas, meint er. Ähnlich empfindet das auch der aus Kamerun stammende Kurator Bonaventure Sobijing Nidikum.
The extreme violence.
Die extreme Gewalt des Christentums bei der Kolonialisierung kann nicht vergessen werden. Und die Tatsache, dass man auf dem Humboldt-Forum, das Objekte aus aller Welt beherbergen soll, das Kreuz errichtet, ist eine unglaubliche Zurschaustellung von Überlegenheit.
Doch geht es wirklich um die christliche Überlegenheit im Humboldt-Forum? Das Kreuz auf der Kuppel ist Teil der historischen Rekonstruktion des Berliner Schlosses, die vor 20 Jahren vom Bundestag beschlossen wurde.
Das Grundproblem ist ja ganz offenkundig, dass Form und Inhalt, innen und außen, nicht richtig zusammengedacht sind.
Erklärt der Kulturbeauftragte der Evangelischen Kirche in Deutschland, Johann Hinrich Clausen.
Das sind zwei unterschiedliche Gedanken gewesen. Einerseits, man will das Schloss wieder aufbauen und hat dabei aber nicht wirklich bedacht, was das sein soll. Und dann ist man auf diese Idee gekommen des Humboldt-Forums. Und die hat aber eine Dynamik entwickelt, eben jetzt durch neuere postkoloniale Diskurse, dass das Ursprungsmodell, diese Ursprungsidee sehr in Frage steht.
Eine Dynamik, der sich das Humboldt-Forum nicht entziehen kann und will, so der Generalintendant des Museums Hartmut Dorgelow.
Die Diskussionen, die wir inzwischen haben, sind natürlich davon geprägt, dass Migrationsprozesse intensiver geworden ist, Black Lives Matter, Globalisierungskritik, militärische Auseinandersetzungen und eben auch das Konzept der europäischen Aufklärung nicht mehr unwidersprochen bleibt. Das heißt, man muss sich im Humboldt-Forum immer wieder neu ins Verhältnis setzen, auch zur Fassade. Und deshalb ist eine unserer Aufgaben, dass wir uns sehr intensiv mit der Geschichte des Ortes beschäftigen und auch mal fragen, warum ist denn damals so eine Schlosskapelle auf das Schloss gekommen?
Weil Friedrich Wilhelm IV. Es so wollte. Der Preußenkönig war ein absolutistischer Herrscher und zugleich überzeugter Christ, erklärt der Vorsitzende des Fördervereins Berliner Schloss, Richard Schröder. Deswegen ließ er ab 1844 auf dem bereits 140 Jahre alten Schloss eine Kapelle errichten, in einer weithin sichtbaren Kuppel samt Kreuz. Doch daraus lasse sich kein heute noch gültiger kolonialer Herrschaftsanspruch des Christentums ableiten, betont der Theologe Schröder. Die meisten Christen lebten eh nicht mehr in Europa.
Allein in Nigeria leben doppelt so viele Christen wie in Deutschland. Hier wird nun so getan, als wenn Christentum und Kolonialismus und Weiße, das sei ein Zusammenhang gegen den Rest der Welt. Und das stimmt einfach nicht mehr. Früher hat es mal diesen Zusammenhang gegeben, dass die Kolonialmächte auch die Förderer der christlichen Mission in anderen Erdteilen waren. Aber das ist doch vorbei. Die Leute sind doch 150 Jahre oder 100 Jahre zurück in ihrer Auffassung.
Aus Sicht postkolonialer Theoretiker wirkt das Erbe des christlichen Kolonialismus jedoch bis heute nach. In Strukturen wie in den Köpfen der Menschen. Schröders Ärger dagegen richtet sich vor allem gegen eine geplante Informationstafel auf der Dachterrasse des Humboldt-Forums. Sie soll das Bibelzitat einordnen, das der König auf einem Spruchband um die Kuppel anbringen ließ. In goldenen Buchstaben ist dort heute wieder zu lesen, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Auf der Informationstafel soll es heißen:
Der König behauptete mit der Inschrift einen Alleingültigkeits- und Herrschaftsanspruch des Christentums. Davon distanzieren sich alle Institutionen im Humboldt-Forum ausdrücklich.
Er müsse für sein Tun und Handeln vor Gott Rechenschaft ablegen. Das ist der Sinn, diesen alle Knie sollen sich vor Jesus beugen. Und nun wird daraus jetzt gemacht, dass der König offenbar irgendwie Leute zwingen will, in die Knie zu gehen. Das steht doch da gar nicht. Das steht weder in der Bibel, noch steht das auf dem Spruch. Und ich meine, das geht nicht. Eine staatliche Behörde kann nicht eine willkürliche Deutung königlicher Absichten in Bronze gießen lassen.
Vielleicht ist das der Kern der immer wieder hochkochenden Debatte um die christlichen Symbole. Wer hat die Deutungsmacht in diesem Streit? Und wer spricht eigentlich für die, die in der Kolonialzeit unter dem Kreuz gelitten haben? Das Humboldt-Forum will diesen Menschen einen Raum geben, macht Hartmut Dorgelow deutlich. Doch die Frontlinien verlaufen manchmal anders als erwartet.
Da sagte neulich eine Frau aus dem Kongo in einer Diskussion, als sie angesprochen wurde auf die Frage, ob sie weiß, an was für einem schwierigen Ort sie ist, wo sie dann sagte, ja gut, da habt ihr damit ein Problem, macht das aber nicht zu unserem Problem. Dann müsst ihr euch damit beschäftigen, das ist eure Geschichte. Bei uns hat Kirche eine ganz andere Funktion und im Übrigen kennt ihr einen Ort auf der Welt, wo es keine Probleme gibt.
Auch Johann Hinrich Clausen wundert sich manchmal über die Frontlinien im Streit über Kreuz und Inschrift auf dem Humboldt-Forum. Und über das Bild des Christentums, das damit transportiert wird.
Ich würde schon sagen, dass die evangelische Kirche jetzt nicht gerade fundamentalistisch in Deutschland auftritt und auch nicht triumphalistisch, sondern eher zurückhaltend, manchmal fast schon zu leise oder zu vorsichtig. Deshalb ärgert es mich natürlich schon so ein bisschen, dass durch diese ganze Debatte um das Schloss der Eindruck entsteht, hier ist die säkulare Moderne und da ist das reaktionäre Christentum. Und diese Aufteilung, die schmeckt mir gar nicht und deshalb habe ich selber meinen Vorbehalt oder meinen Ärger an diesem Kreuz und der Debatte darum.
Und die Debatte wird weitergehen. Neben der Informationstafel zur Geschichte von Kuppel und Kreuz plant das Humboldt-Forum, die Inschrift auf der Kuppel nachts mit anderen Texten zu überblenden. Zum Beispiel mit Zitaten aus dem Grundgesetz. Damit will sich das Museum von dem umstrittenen Bibelspruch distanzieren. Ob das den Kritikern reicht, ist fraglich. Sonst bliebe immer noch die Möglichkeit, Kreuz und Inschrift wieder von der Kuppel zu entfernen. Allerdings bräuchte es dafür wohl einen erneuten Bundestagsbeschluss.
Welcher Herrschaftsanspruch wurde da nun in Beton gegossen und vergoldet? Auch die Kirchenvertreter sind sich nicht einig. Matthias Bertsch über eine schwierige Debatte um die Kuppel des Humboldt-Forums. Mit der Erinnerung an Menschen, die als Sklavinnen und Sklaven in die Fänge der Religion geraten sind, in dem Fall der christlichen, sind wir in diese Stunde gestartet. Wir kommen jetzt noch einmal auf dieses Thema Sklaverei zurück, allerdings im Zusammenhang einer anderen Religion, nämlich dem Islam. Auf den zeigen die Menschen aus dem Westen gerne mit dem Finger nach dem Motto: Was wollt ihr denn, die Muslime haben es auch nicht anders gemacht als wir. Der Islam wird oft mit brutaler Sklaverei verbunden. Aber er hat auch eine ganz eigene Geschichte des Abolitionismus, also des Kampfes für eine Abschaffung der Sklaverei. Und um die geht es jetzt. Nabila Abdelaziz hat dafür nach Westafrika geschaut. Denn von dort haben sich sogar westliche christliche Pioniere der Antisklavereibewegung inspirieren lassen. Amazing
grace, how sweet. Erstaunliche Gnade, wie süß der Klang, die einen armen Sünder wie mich errettete. Eines der berühmtesten Kirchenlieder der Welt. Nur wenige kennen die Geschichte dahinter. Geschrieben hat es ein ehemaliger Kapitän eines Sklavenschiffes, John Newton, der, nachdem er in schwere Seenot geraten war, zum Christentum konvertierte und begann, seine Sklaven besser zu behandeln. Später wurde er zu einem der berühmtesten Gegner der Sklaverei und kämpfte zusammen mit dem Parlamentarier William Wilberforce für ein Verbot. So wird die Geschichte des Abolitionismus, also der Bewegung zur Abschaffung der Sklaverei, immer wieder erzählt. Als ein heroischer Kampf vor allem von weißen, christlich geprägten Menschen aus dem globalen Norden, die sich gegen ihre eigenen Gesellschaften stellten. Aber in dieser Version der Geschichte fehlt etwas. Und die Wissenschaft ist gerade erst dabei zu verstehen, wie viel.
Erinnern wir uns an den Gründer der London Society for the Abolition of the Slave Trade, die Person, die der Mentor von William Wilberforce war, dem berühmtesten britischen Kämpfer gegen die Sklaverei. Das war Thomas Clarkson. Er, der Gründer des modernen Abolitionismus, sprach von einem afrikanischen Muslim als seiner Hauptinspiration. Was für eine Geschichte.
Incredible story.
Rudolph Ware ist Professor für westafrikanische Geschichte an der University of California, Santa Barbara. Er rüttelt an einer lange Zeit unhinterfragten These über den Islam, den Westen und die Sklaverei. Die lautet: Der Westen sei zwar für eine lange Zeit pro-Sklaverei gewesen, sei dann aber, beeinflusst durch christliches und aufklärerisches Gedankengut, zu einer Ablehnung der Sklaverei gekommen. Der Islam hingegen habe nichts zur Abschaffung der Sklaverei beigetragen und habe Sklaverei eher befürwortet. Rudolph Ware sagt hingegen, es gab nicht nur parallel zu den Reformen in Europa, sondern sogar davor in Westafrika Theologen, Herrscher und Juristen, die sich mit ihrer Interpretation des Islam für ein Ende der Sklaverei einsetzten. Eine Kritik an der Sklaverei, so Ware, begann mit dem Gründer des Islam selbst, dem Propheten Mohammed, der alle Sklaven, die er besaß, befreite.
So there's a kind of Muslim critique of the institution of slavery from the beginning.
Es gibt eine muslimische Kritik an der Institution der Sklaverei von Anfang an. Die frühen Juristen des Islam etablieren ein Prinzip, das es in anderen Traditionen erst viel später gab, nämlich, dass der Mensch prinzipiell frei ist.
The principle regarding human beings is freedom. Period.
Sklaverei wurde von Mohammed und den frühen Juristen zwar nicht vollständig verboten, jedoch wurden die Fälle, in denen es erlaubt war, einen anderen Menschen zu besitzen, immer weiter eingeschränkt. Zum ersten Mal in der Geschichte der arabischen Halbinsel wurde es zum Ideal, nicht möglichst viele Sklaven zu besitzen, sondern seine Sklaven zu befreien. Rudolph Ware gesteht jedoch ein, dass dies bald keine Rolle mehr spielte. In den muslimischen Reichen, die darauf folgten, war Sklaverei ein normaler Teil des Alltags. Doch etwas war anders als im späteren transatlantischen Sklavenhandel, sagt Jason Sparks. Er unterrichtet Religionswissenschaften und globale Studien an der Wilfrid Laurier University in Kanada. In muslimischen Gesellschaften und auch an anderen Orten auf der Welt sei Sklaverei nicht auf schwarze Menschen beschränkt gewesen. Im Gegenteil seien die meisten Sklaven muslimischer Herrscher für eine lange Zeit weiß gewesen. Doch das änderte sich.
Gradually, not immediately.
Schritt für Schritt verband sich die Ablehnung aufgrund von Hautfarbe mit frühmodernen Verständnissen von Race und dem transatlantischen Sklavenhandel. Und in der Frühmoderne wird das Schwarzsein zu der Eigenschaft, die man mit dem Sklavensein verbindet.
Das war einer der Gründe für das Entstehen einer Antisklavereibewegung unter schwarzen Muslimen in Westafrika. Der Sklavenhandel weltweit wurde im Rahmen des transatlantischen Sklavenhandels, an dem auch Muslime beteiligt waren, umfassender und brutaler. Und er fokussierte sich auf schwarze Menschen. Dagegen rebellierten Theologen, Juristen und Herrscher, so Rudolph Ware.
Sie bezogen sich auf die frühe muslimische Tradition, um eine sehr tiefgehende Kritik an der Sklaverei zu entwickeln. Der Unvereinbarkeit von islamischer Lehre und der Idee, dass man einen Menschen besitzen könne.
Es war Ende des 16. Jahrhunderts, als in Timbuktu die ersten Schriften auftauchten, die die Versklavung von schwarzen Menschen kritisierten. Gelehrte wie Ahmad Baba und später Usman Danfodio und Ahmad Ubamba schrieben gegen die Sklaverei in muslimischen Gesellschaften an. Aber es blieb nicht nur bei Schriften, so Rudolph Ware.
Es entwickelte sich eine ganze Antisklavereibewegung am Ende des 18. Jahrhunderts im heutigen Senegal, die es nicht nur schafft, den atlantischen Sklavenhandel in dieser Region zu beenden, sondern auch zum Ziel hat, die Sklaverei selbst in muslimischen Gesellschaften abzuschaffen.
Das war unter dem Herrscher Abdulkader Khan, der nicht nur Gegner der Sklaverei, sondern auch des Königtums war und erstmals die Befreiung von nichtmuslimischen Sklaven vereinfachte. Westafrika habe seine ganz eigene Tradition des Abolitionismus, sagt Rudolph Ware, und die sei sogar mit der in Europa verbunden. Thomas Clarkson, der schon erwähnte Gründer der London Society for the Abolition of Slave Trade, schrieb in vielen Details über die Geschichte Abdelkader Khans.
Clarkson sagt über Khan, dass der weise und gute Imam ein exzellentes Beispiel für die Abschaffung des Handels mit Menschen sei.
Warum wurde dieser Teil der Geschichte vergessen? Afrikanische Herrscher, die mit dem Islam gegen die Sklaverei kämpften und damit mindestens den Gründer der London Society for the Abolition of Slave Trade beeinflussten. Für Jason Sparks hat das einerseits damit zu tun, dass viele Muslime schwarze muslimische Geschichte ignorieren. Und andererseits auf nicht-muslimischer Seite mit einem eurozentrischen Blick auf die Geschichte, in dem nicht Menschen wie Abdelkader Khan, sondern ehemalige Sklaventreiber wie John Newton in den Mittelpunkt gestellt werden.
Es ist nicht nur so, dass die Kolonialisierten Ideen aus Europa annehmen, sondern Ideen, Erfahrungen, Spiritualität, revolutionäre Gedanken, politische Ideen aus der Peripherie beeinflussen auch Menschen in den Zentren der Macht. Der Austausch geht in beide Richtungen.
Austausch in beide Richtungen, das wäre sicher was nicht nur für den Blick in die Geschichte, sondern auch für heute. Nabila Abdel Aziz über den muslimisch geprägten Kampf gegen die Sklaverei in Westafrika. Religionen im Radio gibt's immer sonntags ab 14.05 Uhr in Deutschlandfunk Kultur. Und noch mehr Themen aus Religion und Gesellschaft können Sie auch im Deutschlandfunk hören, werktags jeden Vormittag.
Die Corona-Pandemie hat meines Erachtens eine Grenzsituation unseres Menschseins gestiftet und uns mit der Fraglichkeit unseres Menschseins zunächst mal konfrontiert.
Tag für Tag. Das Magazin über die religiösen, ethischen und anderen Zusammenhänge des Weltgeschehens.
Die Gerechtigkeit ist der Glaube eines Staates. Und Ungerechtigkeit ist sein Unglaube.
Montag bis Freitag um 9.35 Uhr im Deutschlandfunk. Und jederzeit in der App DLF Audiothek.
Theologisch gesprochen, was da Priester gemacht haben, ist Verrat am eigenen Glauben.